Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Protokoll der Wannsee-Konferenz. Es gilt als eines der Schlüsseldokumente des Holocaust. Die Konferenz diente zur Beschleunigung der Shoah, dem Völkermord an den europäischen Juden, und ist jetzt 80 Jahre her. Das ZDF wird in wenigen Tagen eine Neuverfilmung ausstrahlen. Der neue Film, die Wannsee-Konferenz, ist ein Kammerspiel geworden, in dem Regisseur Matti Geschonnik entlang des einen erhaltenen Besprechungsprotokolls erzählt. Matti ist ein Sohn des KZ-Häftlings und Schauspielers Erwin Geschonnik. Der war von 1939 bis 1945 in mehreren Konzentrationslagern eingesperrt. Am Wannsee planten die Teilnehmer den Tod und die Ermordung von 11 Millionen europäischen Juden. Wörtlich zogen sie in Betracht, wie es auf Seite 5 des Protokolls heißt. Die historische Beratung für diesen Film geleistet hat Fachberater Peter Klein, Professor für Holocauststudien am Berliner Thurow College. Kurz vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen und ich habe ihn nach seiner Sicht gefragt, denn da ringt die Geschichtswissenschaft mit dieser Konferenz. Warum gab es sie überhaupt? Der Völkermord lief ja schon.
Am 20. Januar 1942 trafen sich diese 15 Vertreter von Besatzungsbehörden, Partei, aber auch Reichsverwaltung unter der Ägide der Sicherheitspolizei und des SD in erster Linie deswegen, um quasi die langfristig angelegte Projektierung der sogenannten Endlösung der Judenfrage durch Massenmord zu besprechen und eine einheitliche Federführung festzulegen. Während der Konferenz wurde also sehr offen und sehr deutlich über das augenblickliche Stattfinden des Massenmordes gesprochen, aber eben auch über eine ganz langfristig angelegte Strategie, wie man 11 Millionen Menschen, 11 Millionen Juden in Gesamteuropa langfristig zu ermorden gedachte.
Es ist aber ja kein Wortprotokoll erhalten, das Adolf Eichmann da in eine Schreibmaschine geliefert hat, sondern er fasst nur zusammen, er paraphrasiert. Es sei um die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage gegangen und die Konferenz sollte Klarheit in grundsätzlichen Fragen schaffen. Verstehen Sie diese Sprache noch? Für mich klingt die nicht klar.
Diese Sprache ist natürlich eindeutig für so einen Zweck, also der zusammenfassenden Niederschrift so eines skandalösen Themas hin verfasst. Sie müssen verstehen, dass Bürokraten, wenn sie in ihrem Dienstalltag sich darüber unterhalten, letztendlich Mord zu begehen, auch nicht gerne haben, dass in einem Protokoll solche Begriffe wie Mord oder Vergasung oder Massenerschießungen fallen. Das heißt, die Sprache des Protokolls versucht zu imitieren, wie in normalen dienstlichen Korrespondenzen normalerweise mit der normalen Sprache miteinander umgegangen wurde. Das dient also auf der einen Seite nur fördergründig einer Verschleierung, sondern zum Hauptpunkt wird eigentlich, dass keiner so gerne lesen möchte, woran er da expresses verbis teilgenommen hat.
Die Protokollsprache ist sicher das eine, das andere. Was haben Sie da für ein Bild gewinnen können als Historiker? Wurde da am Tisch gestritten, um Worte gerungen?
Was wir genau wissen über den Verlauf der Sitzung und über die Art und Weise, wie man sich miteinander unterhalten hat, darüber verfügen wir aus den Äußerungen von Adolf Eichmann sowohl in seiner Untersuchungshaft als auch dann im Hauptverfahren in Jerusalem 1961. Und Eichmann erinnerte sich expressis verbis daran, dass man sich sehr offen, sehr einvernehmlich und auch ohne jede, wie soll ich sagen, verklausulierte Sprache über den Massenmord unterhalten hat, sodass das Konferenzprotokoll als zusammenfassende Niederschrift dieser Zwischenschritte eine bewusste Verschleierung ist in dem Sinne, wie ich es vorhin meinte, nämlich, dass man letztendlich nicht gerne liest, was man expressis verbis gesprochen hat. Und Eichmann selbst sagte während des Verfahrens ja, man hätte sich da gar keiner großen Gesprächsverkleidungen bedient, sondern man hätte ganz offen in unverblümten Worten, was ihn selbst erstaunt hätte, den Massenmord besprochen innerhalb von circa 90 Minuten.
Ich denke da jetzt auch an Viktor Klemperer und an sein berühmtes Buch LTI, Lingua Tertii Imperii. Was ist denn da jetzt Ihr Rat als Historiker für den Film, ja, zum Umgang mit dieser Sprache gewesen des Dritten Reichs? Wiederholen oder genau das nicht zulassen?
Der wichtigste Punkt bei diesem Film ist, dass wir analog zu Eichmanns Erinnerungen diese Teilnehmer als Vertreter ihrer Amtsinteressen und als Persönlichkeiten möglichst frei, offen reden lassen, uns also nicht auf die verklausulierte Sprache einlassen nach Sonderbehandeln oder nach Evakuierung oder nach Transportrichtlinien oder Auskämmung oder Ähnlichem, so wie es im Protokoll steht. Natürlich ist es im Film nicht schlecht, wenn man gelegentlich solche Worte benutzen lässt durch die Schauspieler. Aber letztendlich tun sie das dann auch in einer Art und Weise, wenn man genau hinsieht, dass sie selber wissen, dass sie jetzt im Augenblick einen verschleiernden Begriff verwenden. Also der dramaturgische Trick besteht darin, die Leute offen reden zu lassen und sie in der Mimik oder im Verhalten zeigen zu lassen, dass wenn sie eine Lingua Tertii Imperii verwenden, dass sie das selbst wissen. Und das ist auch die schauspielerische Leistung, wenn Sie so wollen, sozusagen abseits der eigentlichen Dialoge.
Ist das auch eine neue filmische Leistung 80 Jahre danach?
Wenn wir diesen Film uns genau angucken, dann ist die Leistung eigentlich diejenige, dass wir die Nationalsozialisten, die Nazis, die sich hier treffen, nicht mehr so stark als Nazis zeigen, also mit all den Dingen wie gestreckte Hand, Heil Hitler, Hacken zusammenschlagen, sarkastische Sätze benutzend, sondern dass das eher so eine Art von informeller Tagung ist, bei der man sehr schnell eine gemeinsam offene Sprache findet. Und das spiegelt tatsächlich unseren Erkenntnisstand aus den letzten 30 Jahren wider, nämlich dass sich die Konferenzteilnehmer untereinander viel besser kannten, als wir das bisher rekonstruieren konnten.
Ihr Historikerkollege, der Norbert Frey, der hat in der Süddeutschen geschrieben über Reinhard Heydrich, also über seine Tätersicht. Der war ja Leiter der Wannsee-Konferenz und eben Chef des Reichssicherheitshauptamts und auch Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Der dürfte zufrieden gewesen sein, denn niemand hatte einen grundsätzlichen Einwand vorgebracht. Woran liegt denn das? War das schon zu spät, weil schon gemordet wurde, die Tatsachen schon geschaffen waren?
Auf der einen Seite waren die Tatsachen bereits geschaffen, weil wir ja seit dem späten Sommer 1941 nachvollziehen können, dass die sogenannten Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in der besetzten Sowjetunion Juden in Massenerschießungsaktionen umbringen, ein Lager gebaut wurde, das als reines Todeslager fungieren sollte, eines bereits in Betrieb war, sodass hier natürlich bereits auf der einen Seite Fakten geschaffen wurden. Auf der anderen Seite ist das langfristig angelegte Projekt natürlich in Heydrichs Konferenzstrategie so verpackt, dass die Sonderinteressen von allen anderen Vertretern immer wieder harmonisch subsumiert werden konnten.
Eine Fernsehkritik bespricht den neuen Film und nimmt die Überschrift zivilisierter Massenmord. Mit Zivilisiertheit haben die Verbrechen ja nun aber genau gar nichts zu tun. Droht doch wieder nur ein großes Missverständnis?
Dieses Missverständnis dürfte leicht auszuräumen sein, sollte es jemals existieren. Denn auf dieser Konferenz treffen sich Täter, die außer bei zwei Personen, nämlich Herrn Lange und Herrn Schöngardt, ja alle nicht persönlich am Massenmord teilnehmen, sie ihn ja nicht mal sehen, sondern bei denen quasi der Massenmord zum Verwaltungsvorgang wird, der eine Behandlung bedarf, wie alle anderen Verwaltungsvorgänge auch.
Keine Musik, warum?
Ja, mit Musik kann man Dinge dramatisieren, man kann Dinge banalisieren, man kann einvernehmliche oder harmonische Situationen herbeirufen, zusätzlich quasi in das Konferenzgeschehen einbauen. Und darauf ist bewusst verzichtet worden, weil das nur ein zusätzliches Element, vielleicht sogar ein verfälschendes Element gewesen sein könnte.
Sagt der Historiker und Fachberater Peter Klein.